Ich lese mit uns den Text, Offenbarung Kapitel 22, 8 bis 10. Und ich, Johannes, bin es, der solches gesehen und gehört hat. Und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. Und er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die da halten das Wort Gottes und die da halten die Worte dieses Buches. So, bete Gott an. Und er sprach zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Es ist interessant, wenn man den Text noch einmal durchliest, den man eigentlich schon studiert hat, dann fallen einem noch manche Dinge auf beim Durchlesen und dann bleibt man plötzlich stehen, wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Das Wort oder der Begriff, der hier gebraucht wird, denn ich bin dein Mitknecht, ist eigentlich das Wort im Griechischen, ich bin dein Mitsklave. Ja? Naja, wie auch immer. So, in der letzten Predigt haben wir gemeinsam angefangen, einmal die Ähnlichkeit zu sehen zwischen dem Vorwort der Offenbarung und dem Nachwort der Offenbarung, das wir hier in Kapitel 22 haben. Und drei Dinge sind uns aufgefallen in dem Vorwort, ebenso auch in dem Nachwort, die Wort für Wort Ähnlichkeiten aufweisen. Ja, und das ist so interessant, dass Gott diese Wahrheiten, die er im Vorwort angesprochen hat, im Nachwort noch einmal unterstreicht. Und das hat eine Bedeutung, das ist wichtig. Wir kennen das auch aus unseren Schuljahren, wenn ein Lehrer ein bestimmtes Thema durchgesprochen hat und es immer wieder manche Dinge betont hat, dann wussten wir, aha, das kommt wahrscheinlich in der Prüfung vor, ich sollte mich besser genau auf diese Dinge konzentrieren, die er dann erwähnt. Ähnlich ist das hier. So, was waren diese drei Wahrheiten? Die erste Ähnlichkeit oder die erste Wahrheit, die zweimal unterstrichen wird, im Vorwort wie auch im Nachwort, ist eben, dass Gott die Quelle der Offenbarung ist. Ja, dieses Buches der Offenbarung ist. So, das heißt, der Apostel Johannes hat sich das nicht selber ausgedacht, ja, sondern es kam von Gott und er wurde praktisch als ein Autor, ja, oder als ein Schreiber dieser Offenbarung von Gott selbst gebraucht. Zweitens haben wir festgestellt, dass in dem Vorwort und dem Nachwort derselbe Hinweis gegeben wird, dass diese Dinge schnell oder in Kürze geschehen müssen. Ja, wir haben auch darüber gesprochen. Und ich möchte nicht das Ganze noch einmal wiederholen, aber es wird wiederholt zweimal, dass diese Dinge, die in der Offenbarung angesprochen werden, niedergeschrieben sind, sehr schnell oder in Kürze geschehen werden oder müssen. Das ist das Wort, was gebraucht wird. Ich habe gesagt, es ist eine göttliche Notwendigkeit. Es wird nicht nur möglicherweise, sondern es muss geschehen. Und drittens lesen wir eben von demselben besonderen Segen. Ja, für solche, die das Wort der Offenbarung behalten und, wie gesagt, ihr Leben daraufhin auch ordnen im Angesicht dessen, was sie wissen über die Zukunft. So, es lohnt sich, die Offenbarung zu lesen, die Offenbarung zu studieren. Manche von uns würden denken, na, in welcher Weise ist es denn für einen segensreich, diese Gerichte, die in der Offenbarung gezeigt werden, zu lesen. Und wir wissen ganz genau, wir werden als gläubige Menschen vor diesen Gerichten bewahrt. Und in dieser Weise ist es schon ein Segen. Ja? So zweifacher Segen für solche, die sich mit dem Buch der Offenbarung besonders beschäftigen. Natürlich passt das auch, oder ist es richtig, im Zusammenhang des ganzen Wortes Gottes? Ja, aber in der Offenbarung oder für die Offenbarung ist das dann doch, wird das besonders betont, dass gerade wenn wir die Offenbarung laut lesen, Wenn wir es hören, wenn wir es im Herzen behalten, wir werden die Gesegneten sein, die Glückseligen. Und ihr Lieben, es ist leider so, dass der natürliche Mensch ja das Wort Gottes eigentlich nicht ausstehen kann. So, und deshalb ist das Buch der Offenbarung und nicht nur das Buch der Offenbarung, sondern eigentlich die ganze Bibel so ein bisschen anstößig. Ist das richtig im Deutsch? Anstößig für den natürlichen Menschen? Ja? Für solche, die Jesus vertrauen, ist das eine ganz andere Sache. Ja, für uns ist das wirklich ein Trost, eine Hoffnung, die wir haben. Und das haben wir gerade auch, habe ich in der letzten Woche erfahren. Wir haben zwei Beerdigungen gehabt. Bei der einen Beerdigung sagten sagte die Familie, dass der Prediger nicht das Evangelium predigen soll. Keiner sollte beunruhigt werden durch das, was die Bibel sagt. Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, dass die Menschen so denken und fühlen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, es ist doch viel besser, wenn sie jetzt beunruhigt werden, als dass, wenn sie vor dem Gericht Gottes stehen. Und dann haben sie mehr als eine Beunruhigung. Ja, dann haben sie das Gericht Gottes über sich. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Ja, und dieser Satz, den man so oft hört im Zusammenhang eines, der verstorben ist, Ruhe in Frieden. Was sagt das Wort Gottes im Zusammenhang der Ruhe? Für wen ist die Ruhe vorhanden? Für das Volk Gottes. Für Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Und dann im Zusammenhang dieser Ruhe sagt aber das Wort Gottes auch, dass die Ruhe nicht vorhanden ist für wen? Für den Gottlosen. There is no rest for the wicked. Ja, Jesaja. So, wir machen weiter in unserem Text und wir lesen von einer dreifachen Erwiderung auf das Gehörte. Ja? So ein dreifaches geschieht, nachdem Johannes diese Dinge noch einmal bewusst gemacht werden von dem Engel. Wir lesen von seiner Reaktion, wir lesen von seiner Zurechtweisung und wir lesen von dem Befehl, der ihm gegeben wird. So, zunächst einmal die Reaktion des Johannes, die uns so ein bisschen erstaunt, vor allem, weil das schon einmal passiert ist, nämlich in Kapitel 19. Wir lesen ja, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigt. So, der Apostel Johannes identifiziert sich hier noch einmal als derjenige, der diese Offenbarungsschau, die ihm von Gott gegeben wurde, niedergeschrieben hat. Er hat es gehört, er hat es gesehen und ja, er ist eigentlich der Schreiber dieser Offenbarung. Ja. Er schreibt, als ich diese Dinge gehört und gesehen habe, so möglicherweise nur das, was wir im letzten Kapitel uns angeschaut haben. Ich denke, es bezieht sich aber auf die ganze Schau von Kapitel 1 angefangen. Ja, und deshalb denke ich, es ist kein Wunder, dass Johannes als der Mann Gottes, als der Apostel, als ein Prophet denselben Fehler macht wie schon einmal, als er niederfällt. Der ist einfach überwältigt von all dem, was er sieht, was ihm mitgeteilt worden ist. Ja, und hier fällt er nieder vor dem Engel und will ihn anbeten. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal. Kapitel 19, Vers 10 geschieht das Gleiche. Und fast mit gleichen Worten ermahnt ihn der Engel. Ja, in Kapitel 19 und hier in 22. Nun, wir lesen die Heilige Schrift, wir lesen die Bibel. Und wir entdecken in der Heiligen Schrift eigentlich sehr, sehr viel über die Engel. Ja, über 300 Mal wird im Alten wie auch im Neuen Testament über die Engel berichtet. Und deshalb, wir wissen sehr vieles aus der Bibel über diese Wesen. Ja, wir wissen, dass Gott für diese Wesen zuständig ist. Er hat sie gemacht. Ja, wir wissen, dass es Geisteswesen sind, das bedeutet, sie werden in der Ewigkeit oder bis in die Ewigkeit hinein leben. Wir wissen auch, dass sie einen physischen Körper annehmen können, ja, eigentlich sind es Geisteswesen, die wir nicht sehen, aber sie können einen physischen Körper annehmen, sodass man Gemeinschaft mit ihnen haben kann, zum Beispiel wie Abraham. Ja? Und wir wissen auch, dass sie intelligent sind, dass sie nicht heiraten. Wir wissen, dass es verschiedene Abstufungen oder eine besondere Hierarchie der Engel gibt. Da gibt es die Erzengel, da gibt es die Cherubim, da gibt es die Seraphim und so weiter und so weiter. Wir wissen von den Engeln, dass sie sich sehr für die Angelegenheiten der Menschen interessieren. Ja, das sagt uns das Wort ganz deutlich. Wir wissen genau, dass sie einen Willen haben, dass sie Emotionen haben, dass sie sich zum Beispiel freuen über einen Sünder, der Buße tut. Ja? Sehr interessant. Wir wissen, dass Gott die Engel einsetzt als seinen Boten und dass sie für die wiedergeborenen Menschen dienstbare Geister sind nach Hebräer. So, es gibt sehr, sehr viel aus der Heiligen Schrift, was wir im Zusammenhang der Engel sagen können. Aber eins wissen wir auch im Zusammenhang der Engel, und das ist es, dass die Engel zwar Jesus anbeten, bei seiner Geburt haben sie das schon gemacht, ja, aber wir wissen auch, dass wir auf gar keinen Fall Engel anbeten sollen. In Römer 1, 25 wird uns gesagt, dass das Gericht Gottes über solche Menschen kommt, der das Geschöpf verehrt anstatt den Schöpfer. So, die Engel sind geschaffene Wesen, Geschöpfe. Und wenn der Mensch anfängt, die Geschöpfe zu verehren, anzubeten, anstatt den Schöpfer, kommt ein bestimmtes Gericht Gottes. Und wenn wir Kapitel 1, Vers 24 schauen und sehen, welches Gericht das ist, dann denken wir, das spricht von unserer Zeit. Aber wie auch immer. Mit Sicherheit hat der Apostel Johannes das auch gewusst, dass man die Engel nicht anbeten soll. Möglicherweise hat er sogar das, was der Apostel Paulus an die Kolosser geschrieben hat, auch schon gewusst. Kolosser 2, Vers 18 bis 19. Das Wort Gottes sagt, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kaufpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt. Und das ist, was wir tun. Wir wissen um die Engel, wir wissen, dass das mächtige Geschöpfe sind, viel mächtiger als der Mensch, viel mächtiger als wir, aber wir halten an Jesus fest. Ja, wir orientieren uns an Jesus Christus. Und gemeinsam mit den Engeln werden wir in der Ewigkeit unseren wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus auch anbeten. So, Johannes wusste das. Und nichtsdestotrotz fällt er aber auf sein Angesicht, ja, bei dieser Gelegenheit, fällt er auf seine Knie eigentlich, um diesen Engel anzubeten. So, warum macht er diesen Fehler zweimal? Nun, das ist eine Frage, ihr Lieben, die wir Johannes stellen können, wenn wir ihm in der Ewigkeit begegnen. Im Text wird nichts gesagt, wir können vermuten, und ich habe meine Vermutungen, aber diese Vermutungen, die bringen gar nichts. Ja? Das alles bringt gar nichts, was aber sehr bedeutend ist für uns festzuhalten, ist der Hinweis, der von diesem Engel gemacht wird, und der auch an dieser Stelle, ähnlich wie in Kapitel 19, wortwörtlich fast gemacht wird. Der Engel ermahnt den Johannes, genau das nicht zu tun. Warum nicht? Warum soll er den Engel nicht anbeten? Und das ist der zweite Punkt unserer Predigt heute Morgen, wenn wir über die Ermahnung des Engels nachdenken. Ich lese Vers 9. Und er sprach zu mir: Siehe dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht oder Mitsklave und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. So, das ist die Ermahnung eines Engels an einen Menschen, und hier an den Apostel Johannes in besonderer Weise. So, was sagt der Engel? Er sagt, bete Gott an. Die Anbetung gehört Gott allein. Alles andere, was der Mensch anbetet, ihr Lieben, sei es ein Engel, sei es ein Heiliger, sei es die Maria, sei es Geld, sei es die Karriere oder ein anderer Mensch, kann ja auch sein, ist dem Worten des Engels nach ein Götzendienst. Bete Gott an, allein. Nun, wir kennen das erste Gebot aus dem Dekalog, aus den 10 Geboten, das seinerzeit Israel gegeben worden ist. Wie lautet das erste Gebot? Es lautet folgendermaßen, ich lese aus 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja? Das heißt, noch bevor all diese anderen Gebote, Verbote gegeben werden, wird gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann in 5. Mose 6, Vers 5 wird das Ganze noch einmal unterstrichen und ein bisschen mehr erklärt. Es wird gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Jesus verstärkt auch genau dieses Gebot, wenn er bei seiner Versuchung Folgendes sagt, Matthäus 4, Vers 10. Er sagt, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. So, wir überlegen uns. Aha. Andere Gebote sprechen also darüber, was man tun darf oder was man nicht tun sollte. Das erste Gebot aber schafft die Grundvoraussetzung für das Halten der anderen Gebote. Ja? Das erste Gebot erfordert oder etabliert, kann ich mal sagen, eine bestimmte Beziehung, die wir zu Gott haben müssen. Das ist die Voraussetzung. Ja? Und erst aus dieser Beziehung heraus soll der Mensch richtig, das heißt in der vollkommenen Unterordnung, vor Gott leben. Wenn diese Beziehung nicht da ist, was nutzt mir alles andere? Naja, es ist nicht so schlecht, diese Gebote zu halten. Aber im Grunde genommen sind die nicht allzu viel wert. Es sei denn, man sieht, eigentlich sind diese Gebote sehr, sehr bedeutend im Zusammenhang eines guten Lebens. Es ist nicht schlecht, diese Gebote zu haben. Aber naja, das ist eine ganz andere Geschichte. So, worauf wir hingewiesen werden, gerade auch in dem Dekalog, im ersten Gebot, das uns gegeben wird, ist, dass Gott unsere erste Liebe sein muss. Ja? Ihn allein müssen wir anbeten. Schaut mal, welch ein Bild würde das abgeben, wenn ich als verheirateter Mann eines Tages eine fremde Frau ins Haus bringe und meiner Frau sage, weißt du, meine liebe Frau, ich liebe dich, aber hier ist eine andere Frau und die wird in unserem Haus jetzt leben und sie wird meine zweite Frau sein, aber du kannst sicher sein, dass meine erste Liebe dir gehört. Ja? Ich liebe dich allein. So, was ist dieses Liebesbekenntnis wirklich wert? Gar nichts, gar nichts. Und genauso ist es, wenn wir sagen, naja, wir lieben Jesus über alles. Ja? Und auf der anderen Seite investieren wir viel mehr an Geld, viel mehr an Energie in unsere Hobbys. Ja, oder in was immer, ja, in unsere Karriere oder in unsere Autos oder in unsere Häuser. Anstatt die Nähe zu unserem Heiland zu suchen, anstatt ihm zu dienen, auch im Reiche Gottes uns zu investieren, tun wir diese Dinge lieber. Ja. So, was ist dann das Liebesbekenntnis zu Jesus wirklich wert? Jesus sieht doch unser Herz. Wir denken dabei, naja, wir lieben Jesus, aber ja, er wird schon nichts dagegen haben, wenn wir diesen Dingen nachstreben. Ja? Was immer es ist, Karriere. Wie gesagt, Wir können den Menschen etwas vormachen. Ihr könnt mir was vormachen, ich kann euch was vormachen. Wie es in meinem Herzen aussieht, das wisst ihr nicht. Jesus weiß. Jesus weiß ganz genau, ob er meine erste Liebe ist. So, welchen Stellenwert hat Jesus in eurem Leben? Ja, sehr, sehr wichtig. Und dann lesen wir noch etwas sehr Wertvolles aus dem Munde des Engels an dieser Stelle. Er nennt den Grund, warum Johannes ihn als Engel nicht anbeten soll. Er sagt, ich bin dein Mitknecht. Und lass mich hinzufügen, nur dein Mitknecht. Und deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. So, der Engel sagt an dieser Stelle, er ist ein Mitknecht des Apostel Johannes. Ja, das verstehen wir. Zweitens sagt er, ich bin ein Mitknecht der Propheten. Wir denken darüber nach, okay, das ist auch okay, wir verstehen das. Aber er sagt zum Dritten, er ist ein Mitknecht all derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Und wer ist das? Das sind wir, als wiedergeborene Menschen, die die Bibel ernst nehmen, die dem Worte Gottes vertrauen. Und der Engel sagt, wir als Engel Gottes sind eure Mitknechte und Mitarbeiter. Mitarbeiter worin? Woran arbeiten wir zusammen? Sie sind unsere Mitarbeiter in dem Werk der Offenbarung des Wortes Gottes an die Menschen. Das ist, was die Propheten gemacht haben. Das ist, was die Apostel gemacht haben. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich habe das noch nie so gesehen. Das ist doch interessant, dass die Engel Gottes mit daran beteiligt sind, die Wahrheit über Gott in irgendeiner Weise, ja, ähnlich der Propheten, zu verdeutlichen, anderen Menschen. Das ist interessant. So, die Engel helfen uns, Gottes Willen und Gottes Werk zu verdeutlichen vor den Menschen. Und wisst ihr, ich bin sehr froh darüber, ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Ja, das ist eine wunderbare Wahrheit. Wunderbare Wahrheit, die mich sehr ermutigt, gerade auch beim Predigen des Wortes Gottes. Es ist ja nicht meine Weisheit, die ich weitergebe, sondern es ist das Wort Gottes und ich kann die Hilfe der Engel wirklich gebrauchen. Ja, wie immer diese Hilfe auch aussieht. Ja? So, diese unsichtbare Welt des Geistes ist eben das Unsichtbare. Wir sehen die Engel nicht, aber wer weiß? Wer weiß? Möglicherweise sind hier eine ganze Menge hier, die darauf Acht geben, dass ihr richtig zuhört und nicht einschläft. Ich weiß es nicht. Ja? Ihr kennt die Geschichte auch aus 2. Könige, wo der Prophet Elisa mit seinem Diener Gehasi in einem Dorf waren und der syrische König schickt eine ganze Armee, um diesen Propheten zu holen. Und die Armee umschließt das ganze Dorf. Und als der Gehasi die Reiter sieht, die Soldaten sieht, ist er verzweifelt, ja, und sagt, das ist eine ganze Armee, die gegen uns angerückt kommt. Und was hat Elisa gesagt? Könnt ihr euch erinnern, was er sagte? Es sind viel mehr mit uns als mit ihnen. Und Gehasi guckt auf den Elisa und sagt, wir sind nur zwei. Und das ist eine ganze Armee, was meinst du? Und dann betet der Prophet Elisa und dem Gehase werden die Augen aufgetan und er sieht all die Engel drumherum. Ja. Ihr Lieben, manche denken, das ist ein Märchen, eine Legende, das ist die Realität.
Missionare haben das oft erlebt.
Jawohl, das ist eine Realität, in der wir leben. Ja, und ich will hier einen Bericht von einem Missionar weitergeben. Ich habe schon mal diese Geschichte gehört von unserer Schwester Lydia Yuyan. Ja, jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, hat sie die Geschichte erzählt, wie sie bewahrt worden ist während des Krieges von einem Mann mit einem Zylinderhut und mit einem Frack, der plötzlich aus dem Kornfeld rauskam, um sie umarmte, so dass die russischen Soldaten sie nicht gesehen haben. Und er hat gedacht, was ist das denn? Wo gibt es denn sowas? Und dann in dem Lager hat sie genau dasselbe von jemand anders gehört. Ja? Stellt euch vor, in der Zeit des Krieges, ein Mann mit einem Zylinderhut mit einem Frack. Ja, das muss schon auffallen. Aber ich möchte hier von einem Missionar berichten. der auf seinem Heimaturlaub war in den Vereinigten Staaten. Und Heimaturlaub meint, naja, man reist von einer Kirche, von einer Gemeinde zur anderen und berichtet dann über die Arbeit, die man so tut auf dem Missionsfeld. Und das war so gewesen, dass er in einer Gemeinde den Bericht gehalten hat und nun unterwegs war zu einer anderen Gemeinde, wo er dann am Morgen schon sein sollte. Und es war spät, schon in der Nacht. Und er hat gemerkt, er war so müde, er ist am Steuer fast eingeschlafen und dann betet er, dass Gott ihn wach hält und dass er sicher in dieser anderen Gemeinde ankommt. Und dann sieht er auf der Straßenseite einen Anhalter. Ja? Und normalerweise nimmt der Anhalter nicht mit oder hat er nicht keine mitgenommen und sagt, diesen nehme ich mit. Hat angehalten, der Anhalter stieg ein und sie tauschten ein paar Worte aus miteinander und stellten fest, oh, wir sind Brüder. Der Mann ist ein Christ. So, die fingen an zu reden, stellten weiter heraus, dass sie sogar gemeinsame Bekannten haben. Ja, kennst du den und den und so ging es weiter, die ganze Fahrt. Und dann sagte, nach einigen Stunden der Fahrt, sagte der Anhalter, ah, da ist ein Café, bitte halte an, ich muss da aussteigen. So, er ist am Ziel angekommen, sie sind am Café angehalten und dann wollte der Missionar dem Anhalter noch einen Kaffee spendieren. Sie gingen in das Café rein, er bestellte zwei Tassen Kaffee, sie haben wunderbar noch miteinander gesprochen, miteinander gebetet, haben gesagt, oh, wir müssen unbedingt in Verbindung bleiben. Und so war es auch, dass er einfach losgefahren ist und beim Wegfahren merkte, das war kurz darauf hin, nachdem er sich verabschiedet hat, er hat gar nicht die Adresse von diesem Mann und die Telefonnummer. So, wie wollen wir in Verbindung bleiben? So, er dreht wieder um, fährt zurück zum Café, geht in das Café rein und sagt zu dem Koch, wo ist ein anderer Mann, der mit mir hier war? Und der Koch guckt ihn an und sagt, welcher andere Mann, du warst alleine. Und der Mann sagt, na, ich habe doch zwei Tassen Kaffee bestellt für meinen Freund und mich. Der Koch sagt, ja, ich habe mich gewundert, dass du als eine einzelne Person zwei Tassen Kaffee haben willst. Und er guckt den Koch an und ihm wird anders und dann guckt er zum Tisch, wo sie gesessen haben und da stand noch die andere Tasse voll da. Keiner hat sie angerührt. Und dann wurde ihm plötzlich bewusst, das war die Gebetserhörung. Gott hat ihm diesen Engel gesandt, sodass er ihn die ganze Zeit beschäftigt hat, wach gehalten hat, dass er nicht einschläft. Und dann ist ihm auch eingefallen, ich habe das gar nicht gemerkt. Er sagte, oder er schreibt, als er den Anhalter mitgenommen hat, war es am Regnen wie verrückt. Ja? Und deshalb hat er auch unter anderem angehalten, er wollte dem armen Mann da raushelfen aus dem Regenguss. Als er der Mann aber eingestiegen ist, er war trocken, kein Tropfen Wasser. Ja, und da wusste er ganz genau, dass er einen Engel mitgenommen hat, der in dieser Weise gedient hat, eben dass der Missionar am Steuer nicht einschläft und dann sicher zum nächsten Punkt seiner Reise kommt. Und ihr Lieben, ich bin mir sicher, dass auch in unserem Leben, in eurem Leben, ja, ihr manche Begegnungen hattet, die für euch immer noch ein Rätsel sind. Ja, aber eins ist klar, die Engel sind echt, die sind real. Und nach Hebräer 1, Vers 14 wird gesagt, sie sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die erben sollen, die Seligkeit. Naja, wer ist das? Das sind wir, wenn wir dem Worte Gottes vertrauen. Nicht nur das, der Engel sagt an dieser Stelle, sie sind Mitarbeiter an unserer Seite im Reiche Gottes. Wie ermutigend ist das? Das ist gewaltig. Ja, wir wollen uns ermutigen lassen durch diese gewaltige Wahrheit des Wortes Gottes an uns. Und nun, nachdem der Apostel Johannes diese Ermahnung gehört hat, nur Gott anzubeten und nicht einen Engel, ja, kriegt er nun einen herrlichen Auftrag, einen Befehl. Ich lese Vers 10. Und er sprach zu mir. In manchen Übersetzungen ist das nicht so deutlich, in manchen Übersetzungen hört es sich bald so an, als würde nun der Sprecher ein anderer Sprecher hier sprechen, nämlich Jesus Christus. Ich weiß es nicht, aber wie auch immer, ob es ein Engel ist oder aus dem Mund des Herrn Jesu kommt, diese Worte sind gewiss und wahr. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Und jedes Mal, wenn ich diesen Befehl lese an den Apostel Johannes, bin ich persönlich sehr froh und auch ermutigt, das Buch der Offenbarung immer wieder aufzuschlagen und zu lesen. Das Buch der Offenbarung ist eben das Offenbarung offengelegt und nicht verschlossen oder versiegelt. Das ist ja, was viele Christen denken. Oh, wir können das Buch der Offenbarung nicht lesen, wir dürfen es nicht lesen, es ist verschlossen. Nein, steht doch geschrieben. Ja, es ist nicht versiegelt. Wir erinnern uns, was der Prophet Daniel seinerzeit erlebt hat und was ihm befohlen worden ist, nachdem er diese gewaltige Offenbarung oder Offenbarungen gehört und gesehen hat und auch niedergeschrieben hat. In dem letzten Kapitel des Buches Daniel, Kapitel 12, Vers 4, lesen wir folgenden Befehl Gottes an Daniel. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch, also sein Buch, das Buch Daniel, bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen. Wann werden sie daran forschen? Zeit des Endes. Und die Erkenntnis wird zunehmen. Und dann in Vers 9 wird noch einmal gesagt, und er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Auf zwei Dinge möchte ich uns aufmerksam machen im Zusammenhang dieser Worte. Das Buch Daniel soll verschlossen bleiben bis zu der Zeit des Endes. Ja, verschlossen bleiben für wen? Es ist nicht verschlossen für uns als gläubige Menschen, es ist verschlossen für die Juden. Und das ist interessant, wenn wir uns das Buch Daniel in dem religiösen Leben der Juden anschauen. Es hat keine gewaltige Bedeutung, interessanterweise, im Judentum. Ja, weder in der Liturgie ihrer Gottesdienste noch an irgendeinem der Feiertage wird dieses Buch gelesen. Aber seinerzeit wird dieses Buch sehr wichtig werden für die Juden. Wann? Oh, ihr Lieben, wir wissen genau wann. Ja, und von dieser Zeit spricht die Offenbarung. In der Trübsalzeit wird Israel, das jüdische Volk, besonders dieses Buch lesen und die Erkenntnis wird zunehmen. Die Erkenntnis worin? Sie werden endlich erkennen, wer der Messias wirklich ist. Es ist Jesus. Jesus. Ja? Woher weiß ich, dass das so sein wird? Naja, Daniel 12, Vers 1. Steht geschrieben, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Es spricht von der Zeit des Endes, wie das Buch Daniel sagt, und wir wissen, es spricht hier von der Trübsalzeit. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Wer ist Fürst Michael? Das ist ein Engel, ja, der extra Israel zur Seite gestellt ist. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab. Welche Zeit ist das? Trübsalzeit. Seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit, ja? Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. So, das Buch Daniel wurde auf den Befehl Gottes hin versiegelt. Das Buch der Offenbarung auf der anderen Seite ist entsiegelt. Ja, wir brauchen keine Angst zu haben, dieses Buch zu lesen. Es ist offenbart. Es ist die Offenbarung, Offenlegung, ja, des Planes Gottes mit den Menschen. Und für uns ist es kein Rätsel, ja, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen. Natürlich, wir haben jetzt nun in den letzten 4 Jahren durch das Buch durchgepredigt, Vers für Vers. Und manche Dinge sind nicht so einfach einzuordnen, aber das hängt einfach damit zusammen, weil ich kein gewaltiger Experte des Alten Testaments bin. Ja? Aber so gut ich konnte, habe ich das Buch dann auch versucht zu interpretieren, auszulegen in unseren Predigten. Ja, und im Nachhinein, jetzt Kapitel 22, denke ich mir, naja, so schwierig war das auch nicht gewesen. Gut, bei manchen Dingen würde ich sagen, da muss man einfach Demut haben und zu sagen, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das hat eben damit zu tun, weil ich mit dem Alten Testament, ich müsste viel mehr im Alten Testament zu Hause sein, als ich es wirklich bin. Aber hören wir noch einmal den Grund, warum im Gegenteil zu Daniel die Offenbarung entsiegelt sein soll. Es wird gesagt, denn die Zeit ist nah. Denn die Zeit ist nah. Ja? Was heißt das? Von welcher Zeit spricht der Engel hier? Ja? Das gebrauchte Wort an dieser Stelle ist wiederum Kairos. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit, Chronos, Kairos. Und Kairos ist ein sehr, sehr bedeutendes Wort in der Bibel, weil es von dem Hereintragen oder Hereinbringen der Ewigkeit in unsere Zeit spricht. Ja? Es ist die Zeit des besonderen Handelns oder Eingreifens Gottes, ja, in der Zeitlichkeit. Und diese Zeit, sagt das Wort Gottes, diese Zeit des besonderen Handeln Gottes an seinem Volk ist nah. Ihr Lieben, das nächste bedeutende Ereignis in dem Fahrplan Gottes mit dieser Welt ist die Entrückung der Gemeinde. Und es muss nichts vorher geschehen. Im Lichte der Prophetie, die uns gegeben wird im Alten Testament und auch im Neuen Testament, nichts muss noch geschehen, damit dieses Ereignis der Entrückung stattfinden kann. Und interessanterweise, ich habe das jetzt in den paar Tagen auch noch einmal nachgeschaut, manche denken, dass die Entrückung in diesem Monat noch stattfindet. Ja? Sie haben ihre Gründe, warum sie das denken, und ich habe auch nichts dagegen. Ich würde mich freuen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, ihr Lieben, und ihr müsst das auch wissen. Wir müssen so leben für Jesus Christus, als wäre dieser Tag der letzte unseres Lebens. Richtig? Natürlich. Er kann kommen, noch bevor ich das Amen sage zu dieser Predigt. Er kann. Und wenn Jesus kommt, dann wird es sehr schnell gehen. Und meine Frage an uns heute ist diese: Sind wir für sein Kommen bereit für uns? Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.